Denn wenn wir nicht laut werden, glaubt unsere eigene Seele uns nicht, dass es so wichtig sein soll. Oder? Das ist leider so. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Das Bild von Jesus, das Bild, das wir von Jesus haben. Ihr Lieben, ich glaube, das ist einer der wohl lähmendsten Faktoren, die wir einfach überall haben. Das ist auch nicht beschränkt auf irgendeine bestimmte Denomination, sondern das ist einfach, es ist überall. Wir haben diese lange Kirchengeschichte hinter uns und die hat Jesus einfach sowas von klein gemacht und zurechtgestutzt und zurechtgeschnitten, dass der eben in unsere Box passt. Aber Jesus hat nicht vor, in irgendeine Box zu passen. Das ist das Problem mit ihm, das wir haben. Ne? Er will sich einfach nicht einfügen. Er will einfach nicht der Messias sein, wie wir wissen, dass ein richtiger Messias ist. Wie der sich benimmt und was der redet und wie der auftritt und was der am Sabbat macht oder auch nicht. Ja. So, und alle haben versucht, Jesus in ihre Box zu bringen. Die Pharisäer haben versucht, Jesus in ihre Box zu bringen. Und die Jünger haben versucht, Jesus in ihre Box zu bringen. Die Familie hat versucht, Jesus wieder wieder zurückzubringen. Die gingen ja raus und haben gesagt, er ist verrückt, wir müssen ihn wieder einfangen. So, und ich meine, wenn es dir genauso geht, wunder dich nicht, ja, wenn man dich auch wieder einfangen will und sagt, du bist verrückt geworden, du bist seltsam, du bist so anders, freu dich. Freu dich, wenn das mal jemand sagt. Und du nicht in die Box passt. Denn Jesus ist nicht in der Box. Er ist außerhalb der Box. Und das ist, was man irgendwie ihm sehr, sehr, sehr übel genommen hat, dass der sowas von unverschämt frei war. Der hat sich einfach auf keine Seite gestellt und er hat keine christliche Partei gegründet und er hat irgendwie keine Religion und er hat also die Schule der Pharisäer X nicht unterstützt gegen die Schule der Pharisäer Y. Der Mann war nicht berechenbar. Schrecklich. Und dann haben sie ihm Fallen gestellt und haben ihm aufgelauert, was er sagen würde. Und dann, ein typisches Beispiel, diese Frau im Ehebruch ergriffen, den sie natürlich ganz alleine begangen hat. Ne? Klar, sie hat ganz alleine diesen Ehebruch begangen, wurde erwischt, auf frischer Tat, ganz alleine. Und dann wurde sie vor Jesus geschleppt. Denn wie das Gesetz sagt, lieber Messias, Anwärter, Behaupter, Jesus, muss diese Frau jetzt ja wohl gesteinigt werden. Das weiß doch jeder Mann. Ja, also jedenfalls haben sie dann die Frau dahergeschleppt. Und irgendwie, Jesus hat dann da was auf die Erde geschrieben. Manche meinen vielleicht den Namen von dem Mann, oder hat er da vielleicht geschrieben und dann waren sie schon stutzig. Ja, und dann wurde Jesus konfrontiert, mal wieder typischerweise, das Gesetz sagt. Und Jesus sagt, ihr wisst schon, okay, die Frau muss sterben, wer von euch ohne Sünde ist, voran. Sehr klug, hä? Wer ohne Sünde ist, fangt an. Zufälligerweise war er der Einzige ohne Sünde. Und er hat sich entschlossen, keinen Stein zu erheben, sondern das Leben dieser Frau zu retten. Ihm ging es nicht um die Sünde, sondern um das Leben. Hört gut zu, liebe Gemeinde. Es geht nicht um Recht haben. Es geht immer um das Leben. Jesus ist gekommen, um das Leben zu bringen. Stimmt's? Sehr wichtig. Johannesevangelium. Ich habe mir grün angestrichen. Mal sehen, ob es noch grün ist. Ja. Einige Verse über das Leben. Geht gleich so los. Johannes Evangelium im ersten Kapitel, Vers 5. Ich gehe so schnell durch, kannst du wahrscheinlich gar nicht alles aufschlagen. Also Evangelium 1, Vers 5. Das sind auch alles Sachen, die wir kennen. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. In ihm war das Leben und das Gesetz war das Licht der Menschen. Nein, das Leben ist das Licht der Menschen. Du sollst lebendig werden. Du musst kein kleiner Schriftgelehrter werden, sondern du sollst lebendig werden. Was haben wir im Sündenfall eigentlich verloren? Das Leben, ne? Zufälligerweise war es das Leben. Wir haben das Leben verloren. An dem Tag fing die Menschheit an zu sterben. Und jetzt im Moment sehen wir, sie will es jetzt auch echt vollenden. Sie will es jetzt echt vollenden und den großen GAU herbeiführen, wo dann endgültig Schluss ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, die Finsternis hat es nicht erfasst. So, dann heißt es ein bisschen weiter, sagt er zu der Frau am Brunnen, das ist dann Johannes 4, sagt er zu der Frau am Brunnen, wenn du wüsstest, wer mit dir spricht, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Auch mit ihr hat er über ihre Sünden nicht diskutiert, er hat zwar festgestellt, dass er die alle kennt, so, das war schon mal klar, ich weiß Bescheid, dass du eine ganz schlimme Sünderin bist, aber eigentlich denke ich mir, wenn du nur mehr Leben hättest, dann würdest du womöglich auf die Sünde verzichten können. Stimmt's nicht? Wir wollen, dass Leute erst auf die Sünde verzichten. Erst hörst du auf damit und dann kriegst du vielleicht Gnade. Ja, natürlich, ich verstehe. Ich muss mich erst bessern. Aber ohne die Gnade kannst du dich nicht bessern. Du musst erst die Gnade haben, erst die Zuwendung, erst den Trost, erst die Liebe, erst die Güte, erst. Wenn du das hast, ja, was interessiert dich noch die Sünde? Du hast kein Interesse mehr an der Sünde, sie verliert ihre Attraktivität. Was willst du denn auch damit? Du bist getröstet, du musst nicht mehr Trost essen. Es ist, die Sachen hören auf, weil du brauchst es überhaupt nicht mehr. Guter Weg, oder? Gute Therapie. So, also das sagte zu der Frau am Brunnen, würdest du mich bitten, dann würde ich dir das Wasser des Lebens geben. Dann Johannes 5, natürlich, Vers 21. Wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig. Schöner Satz, oder? Ich dachte, der Vater sitzt da auf seinem Thron, sortiert Akten und wartet aufs Gericht. Unser Bild, unsere verdammten Bilder, die wir von Gott haben, diese lähmen uns wie nichts anderes. Ja. Die meisten glauben wirklich, der Himmel ist eine Art Besserungsanstalt. Und der Vater ist der große Oberboss, der mal nichts anderes zu tun hat, als zu gucken, ob du dich auch benimmst. Und wenn du dich benommen hast, was du natürlich nicht hast, dann drückt er nochmal ein Auge zu. Aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht. Das ist seine Absicht. Ist doch mal gut zu wissen. Der Vater hat die Absicht, den Sündenfall wieder umzukehren. Im Sündenfall haben wir leider das Paradies verloren. Was will er uns wiedergeben? Das Paradies. Wir haben das Leben verloren. Was will er uns wiederbringen? Das Leben. Liebe Leute, es geht im Evangelium nicht um die richtige Theologie, sondern um das Leben. Wir sollen lebendig werden. Danach können wir ja mal über Theologie sprechen. Ja. Wenn die Frau nicht tot gegangen ist, können wir hinterher ja mal über ihre Verhältnisse sprechen. Ja. Wenn wir sie umgebracht haben, ist leider zu spät. Wäre den Pharisäern auch recht gewesen. Hauptsache, wir haben Recht gehabt. Frau kann ruhig auf der Strecke bleiben. Was interessiert uns die Frau? Uns interessiert, dass wir Recht haben. Seht ihr, wie mörderisch das ist? Dieses Recht haben müssen. Wen interessiert, ob wir Recht haben? Kein Wunder, dass die Sünder nicht zu uns kommen. Was sollen sie? Ja, sehr wichtiger Satz. Der Vater macht die Toten lebendig und das Gleiche macht der Sohn. Denn ein Sohn macht immer das Gleiche wie der Vater. Das ist das Verlangen des Sohnes. Das Verlangen der Söhne ist eigentlich, dass sie bei dem Vater sind, dass sie dabei sind, dass sie alles mit ihm mitmachen dürfen, was der auch macht. Ja, manche sind schon davon abgekommen, ich weiß. Aber eigentlich ist das in den Söhnen drin. Sie wollen bei ihrem Vater sein, sie wollen mitgenommen werden, sie wollen das alles auch wissen, was der macht und wie der das macht und wo der hingeht. Und die wollen dabei sein ist alles. Und so ist es im Christsein auch, dabei sein ist alles. Wir wollen dabei sein, Amen. Wir wollen dabei sein, was der Vater tut. Wir wollen Jesus heute Morgen gefragt haben. Jesus, was machst du heute eigentlich? Oder meinst du, du wüsstest schon, was der tut? Nämlich gar nichts. Der sitzt auf seinem Thron, dass er gerade noch Luft holen kann und wartet auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, bis wir alle dann mal droben sind. Viele Christen haben das Bild eines völlig passiven Jesus, der da sitzt und eigentlich nichts tut. Glaubt ihr das? Habt ihr mal festgestellt, dass Jesus in den Evangelien nicht stillhielt? Der war immer unterwegs, immer in Bewegung. Der hat gar kein Gemeindezentrum gebaut und gesagt, hier könnt ihr mich jeden Sonntag treffen. Und dann werde ich euch einen kleinen Vortrag halten, wie alles richtig ist. Das hat er überhaupt nicht gemacht. Ne? Und die Leute, die ihn sehen wollten, hat er gesagt, ja, müsst ihr mitkommen. Ich bin morgen woanders. Und wo, sage ich dir nicht. Ich will keine Besucher. Glaubt ihr, Jesus will Besucher? Oh Mann. Der will die Toten lebendig machen. Der braucht keine Zuschauer und Besucher. Und so ging der und war immer in Bewegung. Und er ging von einem Ort zum anderen. Und auch auf dem Höhepunkt mancher Veranstaltungen hat Jesus gesagt, ich muss dann jetzt mal gehen. Ich muss dann jetzt mal auch noch woanders hin. Tja, das sind die Probleme, die wir mit diesem Jesus haben. Okay, dann haben wir noch in Johannes 5, da gibt es ganz viele solche Sachen. Vers 25, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und sie ist jetzt, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und die sie gehört haben, werden leben. Die Hauptaussage, die Jesus uns gegenüber macht, ist die, du sollst leben. Du sollst leben. Solange du nicht lebst, was soll die ganze Theologie? Es ist alles für die Katz. Alles ist für die Katz, solange du nicht lebst. Wir haben dieses Bild auch in Hesekiel, wo Gott dann da den Propheten in dieses Tal bringt mit den Knochen, ne? Dieses Tal voller Knochen, was ist es, Hesekiel 37 oder was? Und die Aussage, Gott selber sagt, diese Knochen sind mein ganzes Volk. Ich muss ja mal ein Urteil, ne? Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Steht in Offenbarung dann auch. Sardes. Du hast den Namen, dass du lebst, aber leider, muss ich sagen, bist du eigentlich tot. Du hast nur den Namen, da steht nur Leben drauf, ist aber nicht drin. Ja, und dann ist der Prophet da dann in diesem Tal voller Knochen, ich meine, voll der Hollywood-Film irgendwie und fragt sich, wo bin ich denn hier eigentlich? Ne? Ich meine, die meisten von uns hätten die Vision sofort abgebrochen, ne? Weil das ist ja nicht schön. Ich sehe lauter Knochen, das kann ja nicht von Gott sein. Ne? Schluss aus Ende, raus aus der Vision, Widerstand leisten, ich bin dagegen. Der hat zum Glück ausgehalten, ist drin geblieben in der Vision und hat Gott gefragt, Herr, was mache ich denn hier? Und dann stellt Gott ihm die Frage der Fragen, werden diese Knochen wieder leben? Und die diplomatische Antwort war, Herr, Herr, du weißt es. Herr, Herr, du weißt es. Und dann hatte er die Aufgabe, der große Prophet hatte die Aufgabe, zu den Knochen zu sprechen. Und zu den Knochen zu sagen, ihr sollt leben. Das haben die Knochen lange nicht mehr gehört. Die haben ja so viele andere Predigten gehört. Du sollst richtig sein, du sollst die Gesetze halten, du sollst dies, du sollst das, du sollst arbeiten für den Herrn. Und jetzt auf einmal, völlig andere Botschaft, haben sie noch nie gehört. Wir sollen leben. Ja, aber wir sind Knochen, hallo? Wie sollen wir denn leben? Es geht doch gar nicht. Und der Prophet hat sich gedacht, die haben gar keine Ohren. Wofür spreche ich zu denen? Die können das doch gar nicht hören. Und wie denkt ihr, dass der Prophet zu diesen Knochen gesprochen hat? Einmal ganz gefasst, liebe Knochen, hört mir zu. Liebe Gemeinde, hört mir zu. Wenn ihr nichts dagegen habt, sollt ihr leben. So. Also das ist anders, ne? Ich glaube, dieser Prophet, der hat angefangen, sich zu überlegen, wie mache ich das? Und dann hat er dann ganz zaghaft angefangen, gesagt, ihr sollt leben. Und dann hat Gott gesagt, ich höre dich ja nicht mal, wie sollen die dich hören? Du musst ein bisschen lauter sprechen. So, du musst so sprechen, dass die Knochen wirklich meinen, sie sind gemeint. Du musst denen das schon, du musst schon dick auftragen, ja? Du musst schon, das muss intensiv werden, du musst denen das sagen, wie man es überhaupt nur sagen kann. Und wenn wir das nicht so machen, erreichen wir in keinem Bereich des Lebens irgendwas. Überhaupt bin ich der Meinung, solange wir nicht begreifen, dass es um Leben und Tod geht, auf Wiedersehen, liebe Schnarchgemeinde in Deutschland. Solange wir noch meinen, es geht um Recht haben, hallo. Es geht um Leben und Tod, es geht um nichts anderes als Leben und Tod. Und wenn es um Leben und Tod geht, werdet ihr merken, die Männer kehren wieder. Oh, die Männer. Die Männer erwachen auf einmal. Weil das interessiert die. Ja, das interessiert die irgendwie. Wenn es nicht nur um Kaffee trinken, nette Unterhaltung gibt, ein paar schöne Lieder, sondern es geht um Leben und Tod. Ja, ich meine, das ist ja mal eine Ansage. Genau, das ist ja mal eine Ansage. Das könnte ja Helden brauchen. Und nicht Buchhalter. Das ist eine vollkommen neue Dimension. Ja, und er hat diesen Knochen das gesagt, ich glaube, er hat diesen Knochen das gesagt, Tag und Nacht. Mit allem, was in ihm ist, mit aller Kraft, ganz im Herzen, ganzer Seele, aller Kraft und allem seinem Verstand hat er gesagt, ihr sollt leben. Knochen, ihr tut es immer noch nicht, ich sage euch nochmal, ihr sollt leben. Und er hat es ihnen nochmal und nochmal und 10-mal und 100-mal und 1000-mal gesagt. Hast du gemerkt, dass die Anfechtungen in deinem Leben hartnäckig sind? Diese Stimmen, die hören gar nicht auf, ne? Die texten dich rund um die Uhr zu. Ja, du kannst das nicht, du bist das nicht. Und die reden die ganze Zeit. Man muss ihnen manchmal sagen, sie sollen mal aufhören zu reden. Jesus hat den Dämonen gesagt, hört mal auf, still. Aus. Still. Und manchen Stimmen müssen wir sagen, die sollen mal die Klappe halten. Und anderen Stimmen, nämlich dieser des Geistes, die sagt, du sollst leben. Diese Stimme kann ja mal richtig, gerne mal ein bisschen penetranter werden. Dass wir davon träumen, dass wir davon aufwachen, dass es uns sowas von ergreift, dass wir die Stimme werden. Dass wir nicht nur sagen, ja, ich bin auch der Meinung, das wäre schon schön, wenn die Toten leben würden. Habe ich das richtig gesagt? Sondern, dass wir die Stimme des Rufenden in der Wüste werden. Wir werden die Stimme, die das sagt. Und ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft überhaupt. Jesus steht hier, ist gekommen, um die Toten wieder lebendig zu machen. Naja, und die Geschichte bei Hesekiel, vielleicht erinnert ihr euch, es war dann ja so, dass die Knochen nicht sofort lebendig wurden, sondern da kam erstmal wieder dieser Wind. Aha, aha, der Wind kam als erstes wieder. Was hat der Wind gemacht? Der hat eine Menge Staub aufgewirbelt, würde ich mal sagen, auf diesem großen Friedhof. Und er hat diese ganzen Knochen, die alle chaotisch durcheinander lagen, alle zusammengebracht, so wie die Knochen alle zusammengehören. Ordnung. Die Gemeinde ist begeistert. Wir haben jetzt Ordnung auf dem Friedhof. Diese Erweckung hat uns schon gefallen. Wir sind zwar noch tot, aber wir haben Ordnung. Wir liegen alle fein beieinander. Reih und Glied. Liegen jetzt alle unsere Knochen. Also versteht, es kam ein großes Gedöse und dann diese ganzen Knochen wurden sortiert. Also das ist Wahnsinn, wie das ausgesehen haben mag. Aber sie waren noch nicht lebendig. Aber sie haben sich schon bewegt. Aber lebendig waren sie noch nicht. Es gibt Erweckungen, die haben eine Menge bewegt, aber es ist immer noch niemand lebendig. Trotzdem, dass eine Bewegung geschehen ist. Interessant, oder? Nächste Phase. Die nächste Phase war dann auch natürlich, wie will man sich das vorstellen, dass dann denen Fleisch auf die Knochen kam und Sehnen wuchsen und sich Haut drüber zog. Also, richtig ekelhaft. Kann man keinem Gottesdienst erzählen. Sowas. Ja, es kam Substanz auf die Knochen. Sehr interessant, ne? Nachdem die Ordnung kommt, muss Substanz auf die Knochen kommen. Die Gemeinde muss Fleisch und Blut wieder anziehen, oder? Das muss uns alles in Fleisch und Blut kommen. Wir müssen das alles werden. Nicht nur wissen. Wir werden das, wir werden das, wir werden wieder richtige Menschen. Wie wäre das? Richtige Menschen. Alle Brüder werden Menschen. Und dieses, dass wir wieder richtige Menschen werden, das ist ein großer Plan auf Gottes Agenda. Er will, dass wir richtige Menschen werden. Originale, richtige, volle, totale Menschen. So wie er. So wie Jesus. Siehe der Mensch. Ah, das ist ein richtiger Mensch. Der war kein Frömmling, sondern ein Mensch. Ja, und dann, nachdem dann also dann Hesekiel dann sehen musste, wie dann also dieser ganze Friedhof jetzt also Fleisch und Blut angezogen hat, und dann waren die immer noch nicht lebendig. Sie waren immer noch nicht lebendig. Und dann wurde gesagt, rufe den Geist von allen vier Winden. Man fragt sich, hä? Was ist das denn für eine Idee? Rufe allen vier Winden, rufe den Geist. Dass der Geist kommt. Und siehe, er kam. Und der Geist kam. Und ich denke, der kam so von allen Seiten. Wenn etwas von allen Seiten kommt, dann hebt sich das alles auf. Ne? Es gibt diesen Sog, diesen Druck nach oben. Und dann steht es da, die kamen auf ihre Füße. Ah, schön, oder? Ein sehr großes Heer Gottes. Und sie sind lebendig geworden. Und Gott hat dann da gesagt in Hesekiel, das ist das Zeichen, dass ich es bin, wenn ihr wieder lebendig werdet. Das ist mein Zeichen. Daran könnt ihr erkennen, ob es von mir ist. Wenn die Toten zu tanzen anfangen, dann könnt ihr wissen, das war ich. Wenn der Friedhof aufgelöst wird, wenn die Friedhofsordnung kollabiert, ja, wenn die Gräber sich öffnen, wenn das Leben zum Zug kommt, dann könnt ihr wissen, das war ich. Daran könnt ihr es erkennen. Finde ich ein gutes Erkennungszeichen, oder? Gott ist der Gott der Lebenden, ne? Nicht der Toten. Gott ist der Gott der Lebenden. Er macht lebendig. Und deswegen steht es hier so wunderbar. Und jetzt ist die Stunde, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und die sie gehört haben, die werden leben. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat auch der Sohn, hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und dann sagt er zu den Pharisäern, immer noch Johannes 5, 39. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Aber sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Ah, kennt ihr das auch, diese Christenheit so unheimlich aufs Wort? Das Wort, das Wort, das Wort, das Wort. Du kannst von dem Wort nicht leben, weißt du das? Du kannst von Jesus leben. Und das Wort zeugt von Jesus, aber das Wort ist nicht Jesus. Ja. Du kannst Bibel studieren, bis du schwarz wirst, ja. Und du hast kein Leben. Das ist für uns schwierig. Wir haben sehr stark wie die Pharisäer das Wort. Wir auch. Wir suchen in dem Wort. Das Wort soll uns lebendig machen. Aber es ist aber Jesus. Jesus macht uns lebendig. Sehr wichtig. Wir haben Gemeinden voller Wortgläubigkeit und die sind sowas von knochentrocken und sowas von tot. Und die Leute sind sowas von verzweifelt, weil sie so vertrocknet sind. Trotz all der Bibelstunden, all der Wortgläubigkeit, all der Predigten und sie können die Worte bald alle nicht mehr hören. Es ist wie Staub in ihrem Mund, ja. Und es ist wie eine Qual, noch wieder das alles zu hören und es nicht zu haben, es nicht zu erleben, es nicht trinken zu können. Ah, das ist auch hart. Ich finde das eine tolle Stelle. Ihr erforscht die Schriften, ihr meint in ihnen ewiges Leben zu haben. Aber sie sind es, die von mir zeugen. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr Leben habt. Krass, ne? Nein, Jesus, wir brauchen dich nicht. Wir haben das Wort. Wiedersehen. Und so machen das so viele Gemeinden. Wir haben das Wort, reicht uns. Und man kann das so verstehen, es ist ja eher das Wort. Ich meine, hallo? Kann man nichts gegen sagen, ne? Aber das Wort reicht nicht. Das Wort reicht nicht. Es heißt an einer Stelle, der Buchstabe tötet, aber der Geist. Ah, da haben wir es wieder, ne? Was macht der Geist? Lebendig. Es geht immer um das Leben. Der Dienst des Geistes ist der Dienst des Lebens. Man kann mit Buchstaben ganz gut töten, ne? Dann Johannes 6, Vers 35, sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, wird nimmer mehr dürsten. Schön, oder? Vers 49, ich bin das Brot des Lebens. Vers 51, ich bin das lebendige Brot. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben. Dann Vers 57, wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen. Vers 63, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und Leben. Natürlich dann Johannes 7, Vers 37. Am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf und rief, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das war, was er am Ende zu sagen hatte. Ne? Der letzte Tag. Und jetzt sagt Jesus, liebe Leute, wenn ihr nochmal hören wollt, ganz zum Schluss, worum alles geht, wenn ihr zu mir kommt, will ich, dass ihr trinkt, dass ihr diesen Lebensgeist in euch eintrinkt, bis es wieder aus euch rausfließt. Schön, oder? Ich finde das toll. Und dann natürlich Johannes 10, die bekannte Stelle. Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Da ist die Lähmung, ne? Das ist, was uns fertig macht. Aber dann, ich aber bin gekommen, dass sie Leben haben. Und das Leben im Überfluss. Würdest du deine eigene Lebendigkeit so einschätzen, dass sie überfließend ist? Oder nicht? Das ist sehr wichtig. Wir sagen ja, Herr, ich will deinen Willen tun. Ja, dann fließe bitte von Leben über. Das ist sein Wille. Oder? Allein geht es so schlecht. Ja, deswegen sind wir hier. Huch. Dann natürlich wunderbar Johannes 11. Ach, so schön. Johannes 11, 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird, ein kleiner Schriftgelehrter, nein, wer an mich glaubt, wird leben. Er wird leben. Selbst wenn er gestorben ist. Jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben. Glaubst du das? Sagen wir mal, ja, sicherheitshalber. Und sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Gute Katechismus, gemäße Antwort. Aber Jesus legt es darauf an und sagt, lass uns mal auf den Friedhof gehen. Lass uns mal auf den Friedhof gehen, zu deinem verstorbenen Bruder. Und alle haben sich gedacht, ja, er geht dahin, um jetzt auch zu weinen und zu trauern. Aber Jesus geht hin und sagt, kann mal jemand den Grabstein wegnehmen? Oh. Die Versammlung erstarrt. Wir dachten, Lobpreis kommt. Nein. Kann mal jemand den Grabstein wegräumen? Exhumieren. Wir müssen das Grab aufmachen. Ja, also, Wer steigt da nicht aus, ne? Aber die waren wahrscheinlich zu perplex und haben nur gesagt, ja, also Jesus, ich meine, du weißt ja, der ist schon 4 Tage tot und ja, und Jesus weiß durchaus, dass das so ist, nehme ich an. Und dann ruft er den Lazarus eben aus diesem Grab heraus. Und ich denke, das war, um zu beweisen und zu zeigen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Der Tod ist nicht die Grenze mehr. Ich bin die Grenze. Ich bin das A und das O. Ich bin der Anfang und das Ende. Und nicht mehr die Sünde und nicht mehr der Tod und nicht mehr dies und nicht mehr das. Ich bin es. Und ich bin hier. Ja. Ja, 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 ja. Was machen wir nur damit, ne? Und dann kam der Lazarus daraus. Ich weiß nicht, was Lazarus sich gedacht hat. Das wird hier nicht weiter beschrieben. Vielleicht hat er auch gesagt, hallo, ich bin tot. Ich kann hier gar nicht rauskommen. Weißt du das nicht? Aber das geht doch gar nicht. Ne? Vielleicht hat er Argumente gehabt und gezögert. Aber jedenfalls, er kam schließlich da raus und dann haben sie ihm seine Binden abgenommen und ja, Auferweckung. Ach, ist das schön. Ist das nicht schön? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, also wenn wir uns diese Bibelstellen angucken, dann frage ich mich, wie wir nur auf die Idee kommen konnten, dass es Jesus um Theologie geht. Um die rechte Lehre. Mann, dem geht's ums Leben. Er möchte die Toten wieder lebendig machen, hallo. Er möchte das, was wir im Sündenfall verloren haben, nämlich das Leben, möchte er uns wiedergeben, möchte er wiederherstellen. Alles auf Anfang. Reset-Taste. Das ist dramatisch, das ist wunderbar, oder? Und ich meine, ich würde sagen, das Leben ist evangelistisch hochattraktiv. Ja, also wenn Leute lebendig sind, wenn das Level ihrer Lebendigkeit steigt, diese Leute sind sehr attraktiv. Nicht, weil die so fromm sind, sondern weil sie so lebendig sind. Und ich meine, welcher Mensch will nicht lebendig werden? So, das hat eine ungeheure Wirkung. Und Jesus sagt im Missionsbefehl, geht hin in alle Schöpfung und baut Gemeinden. Nein, hat er nicht gesagt, baut Gemeinden. So, also sehr wichtig, wir gehen hin in alle Schöpfung. Das ist doch wie am Anfang. Das ist doch wie am Anfang, wo der Mensch in die Schöpfung gesetzt wurde. Wo der Mensch in den Garten gesetzt wurde und Gott gesagt hat, du sollst diesen Garten hier, sollst du kultivieren und du sollst das alles definieren, wie alles heißen soll, wie alles sein soll. Du bist der Mensch. Du sollst sagen, wie es sein soll. Und jetzt der Missionsbefehl klingt für mich wieder so. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin in alle Schöpfung Und ich würde sagen, in Klammern, bringt ihr das Leben. Bringt ihr das verlorene Leben zurück. Ich habe auch gestern gesagt, ich finde den wichtigsten Satz am Missionsbefehl, dass Jesus sagt, und ich werde bei euch sein, alle Tage bis an der Weltende. Und wenn er bei uns ist, dann haben wir das Leben. Das Leben ist in ihm. Das Leben ist in Christus. In ihm ist das Leben. Es ist nicht in uns, es ist auch nicht in unseren Veranstaltungen. Es ist ja nicht mal in der Bibel. Es ist in ihm. Darum sollen wir auch getauft werden in ihn. In ihn. Wir sollen in ihn hineingetaucht werden. Denn da drin ist das Leben. Und auf das Leben kommt es an. Das ist, was die Welt nicht hat. Und auch nicht kaufen kann und nicht produzieren kann. Die Welt stirbt. Es ist so. Und jeder weiß es und alle gucken weg. So, in ihm ist das Leben. Und dann gibt Jesus dieses wunderbare Gleichnis und sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Was ist die Aufgabe der Rebe? Drin zu bleiben. Genau. Bleib drin. In zwei Worten, die Aufgabe der Christen. Bleib bitte drin. Lass dich nicht wieder abkoppeln, sondern bleib connected. Bleib in ihm. Und Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann bringt ihr viel Frucht. Oha, was für Frucht? Die Frucht des Lebens. Die Frucht des Lebens. Da ist im Paradies so ein Baum. Der nennt sich der Baum des Lebens. Und dieser Baum hat diese Früchte, die lebendig machen. Und eigentlich ist Jesus irgendwie dieser Baum. Ja? In ihm ist das Leben. Und wenn wir die Reben sind, die Reben bringen gar nicht ihre eigene Frucht. Ja, die Aufgabe der Rebe ist nicht, oh Mann, jetzt bin ich Christ, ich muss Frucht bringen. Hilfe, wie mache ich denn das? Ich muss jetzt Frucht bringen. Nein, musst du nicht. Du musst keine Frucht bringen, du musst in ihm bleiben. Du hast nur eine einzige Aufgabe. Bleib in ihm, dann fließt sein Leben durch dich, sein Saft fließt durch dich und bringt seine Frucht hervor, nicht deine. An deiner Frucht ist der Himmel nicht interessiert und die Welt auch nicht. An seiner schon. Ich finde das entlastend. Muss ich ehrlich sagen. Also die ersten 10 Jahre meines Christseins waren immer nur der Druck. Ich muss Frucht bringen. Oh, ich muss missionieren. Ich muss Traktate verteilen. Ich muss mit AJH von Haus zu Haus gehen. Ich muss Missionseinsätze machen. Ich muss irgendwie, ja, was man sich so vorstellt, ne, unter Frucht bringen. Habt ihr mal gelesen, die Frucht des Geistes? Wo steht denn das? Die Frucht des Geistes. Dann machen wir die nächste Pause. Frucht des Geistes. Ist das in Galater? Galater 5. Genau, Vers 22. So, das ist die Frucht, die dein Leben bringen wird. Und zwar von ganz alleine, wenn du nur in ihm bleibst und er in dir. Deswegen werden wir heute Nachmittag auch gemeinsam das Abendmahl feiern, denn in dem Abendmahl geht es um einen Bund. Was ist ein Bund? Zwei heiraten, zwei tun sich zusammen, zwei werden eins. Darum geht es. Jesus sagt, werdet mein und ich euer. Lass uns heiraten, lass uns einen Bund schließen, lass uns gemeinsame Sache machen. Und so funktioniert es. Und das ist wunderbar, oder? Das ist ganz anders wie Religion. Also hier haben wir jetzt die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes, du kannst auch sagen, die Frucht des Lebens. Das ist Synonym, ist genau Gleiche. Ist Liebe. Liebe, ja. Liebe hört man ab einer gewissen Ebene von Wirtschaft und von Politik, hört man niemals dieses Wort Liebe, ne? Aber wenn wir Menschen werden sollen, wenn wir lebendig werden, dann ist Liebe der springende Punkt. Du sollst Gott lieben und deine Nächsten wie dich selbst. Das ist das erste Gebot, das eine Gebot. Wir sollen lieben. Ein Mensch, der nicht liebt, ist kein Mensch. Er ist noch eine Knospe, er ist noch nicht aufgegangen. Das ist alles noch, ne? So, wir sollen lieben. Oh, da steht das Elberfelder auch noch, 1905. So lange steht das da schon. Liebe, Freude, Freude. Das Reich Gottes besteht in Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Können wir uns leisten, uns nicht zu freuen? Nein! Wir haben uns zu freuen, bitteschön, hallo. So, das ist überhaupt keine Option. Ja, nach Feierabend, schauen wir mal, wenn wir die ganze verdammte Arbeit hinter uns haben, ob wir dann nochmal beim Bierchen ein bisschen Freude aufkommt. Ich meine, hallo, was ist denn das für eine Idee, ne? So, das Leben, das wirkliche Leben ist satt voller Freude. Sieht man noch an kleinen Kindern. Denen haben wir das Leben noch nicht ausgetrieben, die haben noch was davon. Und die haben Energie, die haben Energie, die können gar nicht normal gehen. Alles im Laufschritt. Und immer, und alles ist spannend und alles ist toll. Und ach, die sind da nicht zu bremsen. Ne? Wir bremsen sie schon, ja. Wir treiben ihnen das durch ein paar Jahre, treiben wir ihnen das aus, damit sie so tot werden wie wir, ne. Das finden wir richtig. Ne? Die sind zu lebendig, um gute Noten zu schreiben. Ne? Das geht ja gar nicht. Ihr seht schon. Und dann nachher müssen wir es in 1000 Therapien wiederholen. Die verlorene Freude, die verlorene Lebensfreude müssen wir irgendwo wieder ausgraben, wo die dann auf der Strecke geblieben ist. Ne? Daran kann man gut verdienen, deswegen wird es auch so gemacht. Ja, okay. Und so geht das hier immer weiter. Liebe, vorne an. Freude, Frieden. Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Selbstbeherrschung. So. Ich habe gemerkt, die Gemeinde ist eine Zeit lang unheimlich abgefahren auf die Gaben des Geistes. Hauptsache, wir haben tolle Gaben. Kommt man gut mit an. Kann man echt was werden. Ich bin ein Apostel, ein Prophet. Ja. Aber was ist mit der Frucht? Ich finde, dass jemand, der nicht lieben kann, mit diesen Gaben sich zurückhalten sollte. Ja. Die Gabe mag ja toll sein, aber leider ist der Mensch so unreif, er ist noch zu tot. Und er kann mit diesen großen Gaben sowas von viel Geschirr zerschmeißen und sowas von viele Leute verletzen und sowas von anrichten, das haben wir leider alles erlebt in der charismatischen Szene, oder? Leute, wir haben die Leute gehypt, die wahnsinnig tolle Gaben haben. Und ich will damit nichts gegen die Gaben sagen, ja? Aber was ist mit der Frucht? Ja. Die Frucht steht am Ende eines Prozesses, der Reifung. Ja, der Baum fängt nicht an mit der Frucht. Sondern erst kommt die Entfaltung, die Blätter und die Äste und dann kommt die Knospe und dann reift diese Frucht heran. Und jetzt ein reifer Apfelbaum, wie viele Früchte kann der so bringen? Also ich würde sagen, schubkarrenweise. Also der hat so viel Frucht, habt ihr das gesehen im letzten Jahr, dass so die Äste brechen. Also da ist so viel Frucht dran, dass die Äste brechen. Und man denkt sich, lieber Baum, du bringst zu viel Frucht, du bringst zu viel Frucht. Jetzt muss man den Bäumen schon sagen, sie bringen zu viel Frucht. Ja, und so ist es geistlich auch. Wenn wir in diesem Prozess stehen, wenn wir lebendig werden, dann wird dieses Leben anfangen, uns zu entfalten. Und wir werden anfangen, in diese Fruchtbarkeit hineinzuwachsen. Und dann werden wir so viel Frucht bringen, dass wir nicht wissen, wohin damit. Ja, und dann ist unsere Mission und unser Dienst nicht mehr eine aus Mangel heraus, sondern aus Fülle, Überfluss. Das ist doch mal ein schöner Dienst, oder? Ich glaube, dass es so sein sollte. Wir haben Überfluss, wir haben Überfluss an Leben. Wir haben Ströme fließen von uns, wir können das alles gar nicht festhalten. Das fließt einfach raus. Wir lesen doch zum Beispiel da, dass der eine, der ging nur an den Kranken vorbei. Die legten die ganzen Kranken auf die Straße, da auf den Weg. Petrus oder wer, keine Ahnung, diese Geschichte, in der Apostelgeschichte, ja, das ist nur sein Schatten. Ich meine, wie schwer ist es, den Weg runterzugehen? Kannst du das? Ja. Das ist ja mal ein Dienst, ne? Der ging einfach nur da vorbei, der ging da einfach lang und das hat gereicht. Weil so viel Leben war in ihm, dass der Tod, der in den Menschen war, die Krankheit, der Mangel an Kraft, Krankheit ist zum allerersten ein Mangel an Lebenskraft. Amen. Wir haben dafür sehr viele Titel und wir haben die Krankheiten also sehr gut katalogisiert, genau. Aber am Kern der Sache liegt der allermeisten Krankheit ein Mangel an Kraft zugrunde, ein Mangel an Lebenskraft. Und wenn das Level steigt, dann geht die Krankheit. Und wenn der Level steigt, wird es den Dämonen zu heiß. Die sagen sich, oh, der Friedhof wird lebendig. Hilfe, 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 Hilfe. Und da steht, dann sind die da weggeflohen. Oder wir lesen von, war es Paulus, mit diesen Schweißtüchern, hier mit diesen Taschentüchern, die sie dann da von ihm wegnahmen und dann auf die Kranken legten, eine gleiche. Ja, was war das für ein Magic-Taschentuch? Wir fragen uns, müssen wir vielleicht auch vom Papst ein Taschentuch kriegen? Nein, es ist einfach dieses Maß an Leben, diese unglaubliche Lebenskraft, diese Lebenskraft, die einfach auch dann von Paulus ausging. Ja? Und dann hat man einfach seine Klamotten genommen und das hat gereicht. Toller Befreiungsdienst, ne?